Wer spricht mit Akzent? Wer stottert und ähnt? Wer setzt offiziell Fake News in die Welt? Wer sagt in der Bus? Wer scheißt auf Tabus? Wer sagt unumwunden euch all seine Sünden? Beinstuhl! Der Beinstuhl! Beinstuhl! Der Beinstuhl! Der beste Metal-Podcast der Welt!
Habe die Ehre, meine beiden Lieblingshassobjekte. Fuu, kann euch gar nichts sagen, in welchem Weihnachtsstress ich gerade bin. Muss für Eichi noch eine neue Hornkette kaufen und für meine Mama einen Zehenschleifer. Für meine drei Fans bastle ich gerade an einer Gestankprobe meines Kartoffelsacks und ich selber werde mir ein paar Handschellen, Peitschen und Plüschpantoffel schenken. Ihr merkt also schon, ich habe keine Zeit für euren Oralkadaver. Also macht los und macht schnell, ihr Pickelmuschis.
Servus West, servus Pickel. Ost. Ich bin gut drauf, ich lasse mir die Stimmung nicht vermiesen. Du, ich war mal wieder ein Wochenende zu Hause, ich habe Energie gesammelt. Mir geht's richtig gut, ich habe wahnsinnig viel Energie. Und ich habe am Sonntagmorgen um 7 Uhr mir sogar einen Wecker gestellt, ja, nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, bin ich voll motiviert ins Eisstadion gefahren und habe meine zehnfachen dreifachen Rittberger hier geschwungen und ich habe irgendwie Energie, ich bin gerade voll.
Um 7 Uhr früh bist du ins Eisstadion gefahren,
um Pirouetten zu schlagen. Nee, um 7 Uhr im Wecker gestellt, um 8 bin ich dann los.
Das ist ja total bescheuert.
Total geil. Ich weiß ja auch nicht, ich habe voll Bock drauf gehabt.
Am Sonntag früh um 7 Uhr bin ich gerade ins Bett. Ich weiß nicht, ob ich da schon geschlafen habe, weil ich so ein bisschen Gedächtnisverlust. Aber ich glaube, zwischen 7 und 8 bin ich ins Bett. Weißt du, wann ich aufgestanden bin gestern, am Sonntag?
Ja, aber da zu der Uhrzeit, als ich wahrscheinlich ins Bett bin.
14.49 Uhr bin ich gestern aufgestanden.
Krass, das ist krass, aber ich bin gerade auf einem ganz anderen Film. Ganz früh aufstehen,
du bist
den Sonnenaufgang miterleben. Ich esse sehr viele Plätzchen gerade, ich esse noch mehr Mandarinen. Übrigens, was ist dein Lieblingsplätzchen? Hast du ein Lieblingsplätzchen? Weihnachtsplätzchen.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall.
Welches
ist das? Wäre natürlich eine gute Frage gewesen, aber ich habe natürlich ein Lieblingsplätzchen. Mein Lieblingsplätzchen ist tatsächlich Vanillekipferl.
Die Vanillekipferl, die kennt jeder. Trotzdem, du poste doch heute mal ein Vanillekipferl. Mein Lieblingsplätzchen ist das Spritzgebäck.
Natürlich. Ja, hätte auch tatsächlich mein Lieblingsgebäck sein sollen.
Und das war die Falle. Das war die Falle. Du bist so durchschaubar, so plump.
Aber den hast du vorbereitet, oder? Den hast du vorbereitet. Der kam jetzt nicht spontan. Ich kenne dich. Du bist so ein viel zu langweiliger Typ, dass dir so ein Witz spontan einfällt.
Nein. Also es ist wirklich mein Spritzgebäck, also das ist mein Lieblingsplätzchen, ist wirklich das Spritzgebäck. Aber ich wusste, als ich sagen werde, oder wenn ich es dann sagen werde, dass du dann so voll, so ganz plump, primitiv, niveaulos, wie du eben bist, darauf reagieren willst. Wie übrigens, wir keinen Namen nennen. Wie unsere Darstellerin hier vom letzten Trailer, ich will keinen Namen nennen, wir hatten eine Darstellerin, die hat ja auf jedes Wort eine sexuelle Anspielung gemacht. Das ist eine halbe Stunde echt witzig. Nach einer Stunde denkst du dir schon, ja. Und nach zwei Stunden, ey, das ist irgendwann der Abturner.
Nee, für mich nicht.
Du hast ja die ganze Nacht mitgemacht und so. Wahnsinn.
Billigen Humor. Jedenfalls, Spritzgebäck tatsächlich. Ich hab am Samstag gab's so eine Nikolaus-Backfeier.
Auf einer Nikolaus-Backfeier, Mann. Das ist ja aber auch Rock'n'Roll.
Ja, aber wie eine Nikolaus-Backfeier. Nikolaus-Backfeier, auf der der Ost sich rumtreibt, die ist natürlich schon heftig. Und deswegen sage ich, bin um 7 Uhr früh ins Bett, total zusammengestrichen. Ich habe, glaube ich, eine Flasche Jim Beam getrunken. Ich war so auf einem Jim Beam-Film und habe dann mich mit Jim Beam weggebeamt. Und deswegen hatte ich gestern einen richtigen Arschlecktag. Weißt du, was ich gestern Abend um 9:30 gemacht habe, nachts?
Gestern Abend um 9:30? Du, da habe ich schon geschlafen. Ja. Aber was hast du da gemacht?
Ich habe da selber Pommes gemacht. Also meine eigenen, so selber mit Kartoffeln schälen und Pommes machen. Das habe ich gestern Abend um 9:30 gemacht.
Allein, einsam in der Küche, oder? Weil die ganze Welt schon schläft oder vor dem Fernseher sitzt und sich Tatort anschaut oder keine Ahnung.
Nee, Polizeiruf war gestern, aber auch gar nicht so richtig geil. Deswegen, den habe ich gar nicht so richtig angeschaut. Ich habe meine Plätzchen gegessen, habe mir Pommes gemacht, dazu Spiegeleier tatsächlich. Und es gab Bigos. Wer kennt da draußen Bigos? Bigos ist eine polnische Spezialität. Das ist so Sauerkraut mit so ein bisschen Tomatenmark ist drin. Viel Fleisch, viel verschiedene Fleischsorten, wie sich für ein polnisches Gericht gehört. Mm. Schmeckt sensationell. Bigos ist wirklich sensationell. Hat meine Mama mir extra gemacht für den Samstag.
Klingt lecker. Klingt lecker.
Das klingt saulecker und vor allem, es wird besser, je öfter du das aufwärmst, desto geiler wird es, verstehst du? Das heißt, du kannst jetzt die nächsten 3-4 Tage essen und es wird von Tag zu Tag geiler.
Wie so eine Bolognese. Genau, eine Bolognese wird ja auch immer geiler, finde ich.
Eine Bolognese?
Bolognese.
Ja.
Spaghetti Bolognese.
Genau, und das habe ich gestern so abwechselnd mit dem Pommes reingefuttert. Ich hatte gestern so einen richtigen Leck mich am Arschtag, war nur vom Fernseher gesessen. Und hab Sachen gegessen, die ich normalerweise nicht essen darf.
Schön.
Übrigens,
schön.
Übrigens, ich habe meine Bestätigung gekriegt aus Berlin. Ich werde nächstes Jahr tatsächlich den Berlin-Marathon laufen.
Ohne Scheiß, das ist ja.
Ich habe gewonnen.
Geil. Ja, das ist wirklich
geil. Ich habe gewonnen. Ich darf 42 Kilometer durch Berlin mit Maske laufen.
Und es Wahnsinn.
Es gibt
das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Also wirklich, also Moment, passt auf. Mein Applaus an dich. Komm, Alter, ernsthaft, ich find's geil. Ich find's geil.
Du mal ein bisschen Schlittschuh laufen früh um 6.
Ja, mach ich. Übrigens, ich übe gerade rückwärts fahren. Kannst du rückwärts fahren auf Schlittschuhen?
Natürlich.
Kannst du überhaupt Schlittschuh fahren?
Was bitte? Alter, ich habe Eishockey gespielt. Da bist du noch nackt um den Christbaum gelaufen. Ich komme aus einer Eishockey-Stadtteil. Da musste jeder Eishockey spielen, der da auf die Welt gekommen ist.
Habe ich aber auch echt gespielt. Auch sehr gut gespielt. Ich habe sehr gut Eishockey gespielt. Ich war einer der Besten. Also alle anderen außenrum haben immer gesagt, der spielt richtig gut Eishockey.
Tatsächlich, weil es ist so bei uns, also es war jetzt kein Witz, das war ein Vorstadt, eine Vorstadt, wie sagt man, eine Vorstadt, Stadtviertel? Nee, sagt man sowas?
Ja, ich weiß nicht, was du sagen willst.
Genau, das ist da, wo ich gewohnt habe, beziehungsweise da, wo meine Oma gewohnt hat, bei der ich aufgewachsen bin. Und da musste jeder Eishockey spielen, weil dieser Stadtteil einen Erstligaverein hatte, der diverse Male, das war sowas wie Bayern München oder wie Dortmund in der deutschen Fußball-Bundesliga.
Und habt ihr auf Bayern gespielt? Erzähl weiter.
Das heißt, es war Pflicht, vor der Schule bist du hin ins Eisstadion und jeden Tag, Montag bis Freitag, hast du vor der Schule Training gehabt und nach der Schule Training gehabt.
Jeden Tag?
Jeden einzelnen Tag. Ich glaube, Sonntag war der einzige Tag, der frei war.
Aber, macht Spaß, oder? Warst du voll dabei?
Natürlich macht das Spaß.
Oder hängt es irgendwann zum Hals raus, wenn man es jeden Tag muss?
Nein, Eishockey hängt nie zum Hals raus.
Ja, ist geil.
Das ist mega geil. Und jedenfalls waren tatsächlich Bekannte von mir, zwei Stück, die ich bis heute noch kenne, 1988 in Calgary bei der Olympiade mit der polnischen Nationalmannschaft. Und ein Freund von mir, zu dem ich immer noch sehr guten Kontakt habe, der hat letztes Jahr seine Karriere in der polnischen Eishockey-Liga beendet. Mehrmals Wahnsinn. Polnischer Meister geworden, auch polnischer Nationalspieler gewesen tatsächlich. Genau, deswegen, ja, ich kann Eishockey spielen.
Um Wahnsinn, deine Frage zu beantworten. Ja, dann lass uns doch mal zum Eishockey-Spielen verabreden. Fände ich schön.
Ja.
Ja,
das Problem ist, das müssen wir machen, wenn wir ein halbes Jahr später, also das nächste komplette halbe Jahr keine Gigs mehr haben. Weil du wirst leiden.
Ich bin so ein kleiner
Giftzwerg.
Ich bin sauschnell, ohne Scheiß. Also bis du da irgendwie auf mich langsam zugerollt kommst, ja, bin ich schon wieder auf deiner gegnerischen Hälfte mit dem Bock und schieße ins Tor. Ja, keine Chance.
Das ist mir scheißegal, weil... Irgendwann werde ich dich erwischen. Es reicht, wenn ich dich ein einziges Mal erwische. Wenn du irgendwie dastehst, aussollst und gerade irgendwie aufs Tor schießen willst, werde ich von der Seite kommen und dich so dermaßen umsäen.
Fairness ist nicht deine Stärke. Fairness war noch nie deine Stärke. Übrigens, noch eine Sache. Am Freitag habe ich, halte dich fest, Zurück in die Zukunft 1 angeschaut.
Ah, geil.
Ohne Scheiß. Ich habe den schon zweimal gesehen oder dreimal. Ich würde sagen dreimal, also das dritte Mal, aber so halbbewusst. Dreimal in meinem Leben gesehen. Ich konnte mich, würde ich sagen, an alles erinnern. Trotzdem wieder großartig. Wirklich großartig.
Oder?
Ja, wirklich. Bin ich voll bei dir. Der altert auch nicht, der Film. Also klar gibt es so Sachen, die dich dann irgendwie in die 80er Jahre zurückerinnern und so. Aber mega geil. Wirklich saugut. Und auch echt eine raffinierte, geile Story, ne? Wie sich alles so miteinander verwoben ist und so. Echt super.
Naja,
super.
Aber noch geiler wird es ja in 2 und 3. Also
ja, der 3 vielleicht ist vielleicht, so, aber echt, vielleicht ist jetzt freitags immer so mein Zurück in die Zukunft-Tag. Wir hatten auch eine größere Gruppe. Hier wieder Nachbarn von unten und oben waren dabei. Auch unter anderem ein, boah, wie alt ist der? 10-jähriges Kind und der konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Der ist irgendwie in die Zukunft gereist im Traum und kam nicht mehr zurück. Total abgefahren, oder?
Ja.
Und er hat anscheinend schon echt auch Horror, oder nicht Horrorfilme, aber schon er hat er Sachen gesehen, aber diese Idee einer Zeitreise hat ihn so geflasht, dass er nicht schlafen konnte.
Ich kenne das auch, ich habe das auch mal mit meiner Nichte angeguckt und die hat den ganzen Abend und den Tag darauf von nichts anderes mehr gesprochen als von diesem Film.
Ja, genau.
Von nichts anderem mehr.
Weil einfach...
Jedenfalls...
ja, okay, ja, Entschuldigung, ja, bitte.
Wie Spielberg es schafft, die Spannung hochzuhalten, ja, das ist ja wirklich vom ersten bis zum letzten Moment, ist das Film so spannend...
Ja.
So dass es nicht aufhört. Es kommt, ach, die Szene ist ja auch noch geil. Und die Szene kommt ja auch noch. Und die Story kommt ja auch noch. So, es ist ein Meisterwerk. Es ist wirklich ein Meisterwerk.
Es ist ein Meisterwerk. Bin ich voll bei dir. Genau. Und was ich nicht so in Erinnerung hatte, ist diese, ist sozusagen die Rückreise, die Szene der Rückreise. Das ist ja so spannend mit diesem Scheißkabel, das immer wieder wegreißt, kaputt geht. Und dann der Doc, der dann irgendwie wieder an diesem anderen Seil sich irgendwie so rüberhangelt oder rüberrutscht und dann irgendwie so im letzten Moment sozusagen das Kabel miteinander verbindet, damit der Blitz zum Auto zurückfindet. Das ist ja echt Wahnsinn. Also das dauert ja ewig, diese spannende Szene, und das hatte ich nicht so in Erinnerung. Aber super geil. Ja.
Total. Wirklich super geil. Und ich habe was anderes letzte Woche geguckt. Ich weiß nicht, ob ich schon jetzt berichtet habe, mein Laptop ist ja kaputt. Und
Ich glaube, im Podcast hast du es noch nicht erwähnt, oder?
Es gibt kein Leben, also ich merke gerade, es gibt kein Leben ohne Laptop. Das ist, wenn dir dieses Teil abhanden kommt, da ist dein ganzes Leben spielt sich da drin ab. Also mein ganzes armseliges Leben spielt sich wirklich in meinem Laptop ab.
Bei mir genauso. Es ist ein Teil des Gehirns geworden. Es ist unsere Erweiterung des Gehirns.
Es ist ein Teil des Gehirns geworden, genau. Ich habe da meine Texte, ich habe da meine Gedichte, ich habe da alles, meine Songs, da ist alles einfach drin. Meine Bilder, ich wie ein Krüppel, ich bin wie als würde ich behindert einfach ohne Beine und nur plus mit einem halben Arm irgendwie da sitzen. Und komm nicht weiter, egal was ich will, und das schaust jetzt gleich nach, oder das guckst jetzt mal, oder das erledigst. Nein, scheiße, kann ich nicht, ich habe mal meinen Laptop nicht.
Verstehe.
So, und jetzt ist dieser scheiß Laptop in München beim Apple Store, und ich warte seit Freitag auf den Anruf, und diese Arschlöcher melden sich nicht. Ich könnte kotzen, wirklich, die melden sich nicht. Ich habe gerade geguckt, die haben sich immer noch nicht gemeldet, das heißt, das Teil ist immer noch nicht repariert. Es ist ganz, ganz schlimm. Und deshalb war ich letzte Woche in Hamburg, bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren, und habe dann im Zug, bin über... fest und flauschig dazu gekommen, weil Böhmermann im letzten, oder keine Ahnung, in einem der letzten Podcasts von der RAF gesprochen hat. Und dann ist mir wieder eingefallen, scheiße, RAF, das hatte ich auch immer so beschäftigt. Oder beziehungsweise fand es spannend. Vielleicht schaust du das mal an. Und dann bin ich zufälligerweise, wie es oft so spielt, ja, also einmal hörst du irgendwas und dann schaue ich in der ZDF-Mediathek gerade die Heute-Show an, und als nächstes wird mir vorgeschlagen RAF. Spooky, oder?
Wahnsinn, ja.
Dokumentation, sechsteilige Dokumentation über die RAF. Und die habe ich angeschaut, das war unglaublich. Das ist so eine abgefallene, spannende, absurde Geschichte der RAF. Die ist unglaublich, wirklich. Dass es sowas in Deutschland gegeben hat, mit all den Auswirkungen, was die getrieben haben, wie die den deutschen Alltag bestimmt haben, wie die sich eingemischt haben, wie skrupellos sie einfach gemordet haben, obwohl sie eigentlich für das Richtige einstanden. Also die Ziele der RAF waren ja eigentlich durchaus richtig. Also die wollten das Volk mehr entscheiden lassen an den Prozessen der Gesellschaft damals in den 70er Jahren. Die haben sich dagegen gewehrt. Das war im Endeffekt die erste Generation, die sich dagegen gewehrt hat, oder beziehungsweise die aufgewacht ist und angefangen hat, ihre Eltern zu fragen, sag mal, was habt ihr eigentlich während des Zweiten Weltkrieges gemacht? Wart ihr in der NSDAP? Warum habt ihr weggeschaut, als die Juden verschleppt wurden? Warum habt ihr nichts gemacht? Warum habt ihr Hitler gewählt? Warum seid ihr den Krieg mitgegangen? Bis dahin ist es ja alles totgeschwiegen worden. So.
Ja. Total.
Und jetzt ruft gerade jemand auf meinen Kopfhörern an, deswegen war ich jetzt kurz weg.
Genau, aber so, damit ich wollte sagen, dieses Aber ist dann diese Brutalität, mit der sie dann vorgegangen sind, das kann man dann natürlich nicht mehr für gut heißen. Aber inhaltlich bin ich voll bei dir.
Ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Das fällt mir tatsächlich, also ich kann es nicht so einfach beantworten, wie du es gerade tust. Klar, ich bin dafür, Menschen zu ermorden, aber Ganz klar nicht, ja. Ganz klar nicht. Das möchte ich schon betonen. Aber trotzdem Aktionen zu setzen und hier und da mal ein bisschen radikaler zu sein in seinen Aktionen, damit man Gehör bekommt, finde ich zumindest nicht komplett abwegig finde ich auf jeden Fall ein gutes Mittel, ohne natürlich, es dürfen keine Menschen zu Schaden kommen. Aber keine Ahnung, Briefkästen in die Luft sprengen oder wie sie damals die Bild-Zeitung besetzt haben, den Springer Verlag besetzt haben und alle eine komplette Ausgabe der Bild-Zeitung verbrannt haben, fand ich eine saugute Aktion so. Weil sie sich einfach nicht gefallen lassen wollten. Wie sich der Springer Verlag in die Politik einmischt. Und im Prinzip kam es ja davor, das ist alles so miteinander verwoben, verstehst du? Das war ursprünglich aus der Kommune 1 ist das irgendwie alles entstanden. So, das waren die ersten, sozusagen die ersten Freigeister, die es da in West-Berlin gab. Und dann ging es weiter über die Große Koalition. Das erste Mal in Deutschland kam eine Große Koalition zustande und es gab praktisch keine Opposition mehr. Die FDP hatte ein paar Prozent und das war die einzige Opposition. Also sind die Menschen auf die Straße und gesagt, okay, dann machen wir die außerparlamentarische Opposition und protestieren einfach gegen eure Gesetze, die ihr durchbringen wollt. Dann ist der Kissinger zum Bundeskanzler gewählt worden, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied. Und hat sich niemand so richtig aufgeregt, außer halt die... diese Bewegung und diese Studenten halt. Und dann ging es halt irgendwie, dann war zum Beispiel jemand wie Ulrike Meinhof, die ein ganz normales Leben hatte, die verheiratet war, die zwei Töchter hatte.
Pfarrertochter?
Nee, Pfarrertochter war die, die Kollegin, scheiße.
Ah, okay, sorry. Na, du bist jetzt mehr in dem Thema drin.
Ja, die Meinhof war keine Pfarrerstochter. Die Gudrun Enslin, die war Pfarrerstochter. Tatsächlich so die Radikalste mit. Aber dass die dann auch ihre Eltern, also ihren Mann verlässt, ihre Kinder einfach weglässt, so, und um mit der RAF in den Untergrund zu gehen und da irgendwie Aktionen durchzuführen, das ist schon Wahnsinn. Also total unglaublich, Wahnsinn. Wirklich eine unglaublich interessante Geschichte. Ich habe das aufgesaugt, habe mir dann direkt auch diesen Film reingezogen mit Moritz Leibtreu.
München ist das, oder?
Nee, Bader-Meinhof-Komplex natürlich. München geht doch um ein ganz anderes Thema, Alter.
Was war denn München?
München ist der Film über das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft. Ja, genau, okay. Und der Mossad entstellt dann eine Liste mit allen Beteiligten und liquidiert sie nach und nach. Auch ein großartiger Film, auch eine großartige Geschichte. Und ich habe jetzt einfach so gesagt, das hat damit überhaupt nichts zu tun, das stimmt natürlich nicht, weil tatsächlich, als die Attentäter, die palästinensischen Attentäter in München, die Israelis gerade als Geiseln festgenommen haben, haben sie eine Liste übergeben mit Menschen, die sie freipressen wollten. Und unter anderem war da auch Bader, Enslin, Meinhof und noch einer von der RAF auf der Liste gestanden, die sie auch befreien wollten. Also dann gab es diesen deutschen Herbst 1977, wo sie dann wirklich, das war die Generation Nummer 2, glaube ich, wo sie dann einfach Leute abgeschlachtet haben. Also da war die erste Generation tatsächlich mit Bader und so, die waren dann relativ harmlos. Richtig radikal wurde es dann mit Generation 2 und 3, an der Bader überhaupt nicht mehr beteiligt war. So, beziehungsweise vielleicht aus dem Gefängnis ein paar Tipps gegeben hat. Unglaublich. Allein überhaupt sowas, dass sich so eine Organisation über mehrere Jahrzehnte hält und am Schluss... Es braucht diesen Erfinder oder diesen den Typen oder diese Bande, die diese RAF gegründet hat, die waren ja schon längst tot, die haben sich ja umgebracht im Gefängnis nach dieser missglückten Entführung der Landshut, genau. Der Lufthansa-Maschine. Haben die sich ja gemeinschaftlich umgebracht.
Auch krass.
Auch krass überhaupt diese Entführung damals. Die sind ja wirklich von Land zu Land gereist mit dieser Maschine und wollten einfach, die 90 Geiseln, die werden sterben, wenn... Ja. Ihr diese vier nicht aus dem Gefängnis freilasst. Und der Helmut Schmidt hat damals gesagt, nee, machen wir nicht. Dann haben sie den Piloten erschossen und dann gab es, das war der erste Ansatz der GSG 9. Vorher gab es noch keine GSG 9. Die GSG 9 ist nur erfunden worden im Zuge der RAF. Sowas wie die Rasterfahndung, ja, die Schleierfahndung, die gab es vorher nicht. Die haben sie einfach erfunden, um die RAF zu fangen. Oder die Mitglieder zu fangen. Wirklich unfassbar. So, und dann ging es noch. Genau, und dann, was ich sagen wollte, ist so, dass das ist wie so eine Schlange, wie so ein Drachen, den du erzeugt hast. Dann hast du zwar vielleicht diesen Kopf abgetrennt, aber es kommt dann aus dem Nichts eine dritte Generation der RAF, die nichts mit dem zu tun hat, die diese Anführer von früher einfach gar nicht kennt. Und trotzdem kämpft sie für die gleichen Ziele, in Anführungsstrichen, und mordet einfach weiter. Also wirklich ganz, ganz üble, aber auch irgendwie faszinierende Geschichte, finde ich so.
Ich sehe schon, du hattest gestern einen intensiven RAF-Tag.
Nicht gestern, das war tatsächlich die komplette letzte Woche.
Ach so, okay.
Ja, und ich bin noch nicht am Ende. Es gibt noch irgendwie so ein Buch vom Spiegel-Chefredakteur. Das muss irgendwie so das Meisterwerk zur RAF sein. Das muss ich mir unbedingt reinziehen.
Oh ja, das notieren wir
auch. Ja, ich würde sagen, einmal pissen und dann ab, stürzen wir uns ins Geschehen, ja?
Ja.
Hey, hallo, hi. Ja, grüß dich. Genau, ich wollte mal durchrufen, weil du hast jetzt irgendwie das auf WhatsApp gar nicht mehr reagiert und dachte ich rufe mal durch. Was ist so wichtig, so ein Telefon. Und ja, mir geht's gut. Ne? Ja. Dir auch? Ja? Nee, mir geht's soweit. Zunächst alles gut, ja. Warum ich anruf? Naja, ich wollte mal nachfragen, weil... Naja, also, ich habe gesehen, du folgst mir nicht mehr auf Instagram.
Kaufen oder basteln?
Kaufen oder basteln. Ich weiß, was du sagst, deswegen sage ich kaufen. Ich bin ein Konsummensch. Ich würde kaufen, Alter.
Unbedingt basteln oder ein Lied auf dem selbstgebastelten Instrument ein Lied vorspielen. Darum geht es doch an Weihnachten.
Apropos selbstgebautes Instrument. Ich war am Freitagabend, war ich auf so eine Weihnachtsvorführung der Musikschule Speichersdorf.
Sehr schön, so gefällt mir das.
Ja, und es gab 67 Beiträge von jungen Musikern.
Oh, 67?
67 Stück. Als ich das gehört habe, als die Leiterin der Schule irgendwie uns begrüßt hat und erzählt hat, was jetzt so kommt, habe ich gedacht, ich fahre rückwärts von diesem Stuhl und tatsächlich bei 67.
Hat 6 Stunden gedauert, Beiträgen.
Nee, das ging relativ flott, weil das waren irgendwie so, die Kids spielen ja meistens nur eine Strophe des Weihnachtsliedes und so und dann war es das. Und im Prinzip war alles geil. Ist ja auch wirklich total schön, ja. Wenn kleine Kinder sich versuchen an den Instrumenten, dann gibt es wieder. War tatsächlich keine einzige Gitarre dabei. Jetzt, wo ich es so erzähle, war keine einzige Gitarre dabei.
Also nur DJs.
Kein einziges Stück mit Gitarre.
DJs, ja, genau. Turntable.
Hip-Hopper. Weihnachten, Christkind, ich fick dich, Alter.
Ultra krasse Weihnachten. Also
Freestyle-Weihnachtslieder rappen. Nee, es waren tatsächlich, also es waren Geige war relativ häufig.
Tolles Instrument, sehr viel
Klavier.
Richtig Saxophon, schönes Instrument.
Oh. Saxophon, Flöte natürlich, ganz klar. Akkordeon.
Schlagzeug?
Es gab schon einige, aber Gitarre hat gefehlt. Nee, Schlagzeug war Gott sei Dank nicht dabei. Ist ja auch kein Instrument, vielleicht deswegen. Und es gab diverse Leute, wo ich echt so beeindruckt war, so ein kleines Mädchen am Klavier, die Tasten waren, glaube ich, also viermal größer, jede Taste war viermal größer als ihr Kopf und trotzdem hat sie irgendwie das Lied runtergespielt und so, war echt schön.
Voll
aber
abgegangen.
Es gab auch wirklich,
mit 4 Jahren.
Es gab auch wirklich richtig derbe Nummern, also ein Junge hat auf dem Saxophon gespielt, alter Falter, da ist aber richtig viel Fantasie gebraucht, um dieses Lied zu erkennen. Und um danach dich zu überwinden, zu applaudieren, und du musst ja genauso bei jedem Kind mindestens den gleichen Applaus-Level halten. So, damit keiner irgendwie. Das ist eine mega Überwindung für so ein kleines Kind, wo so viele Menschen, da war auch so viel los, wo so viele Menschen da irgendwie zu spielen und im Rampenlicht zu stehen und so.
Ich finde es aber gut, gute Herausforderung fürs Leben. Da lernen sie was fürs Leben.
Ja,
ich habe meine Karriere als wirklich Rockstar, das kann man, glaube ich, richtig genauso sagen, auch in einer Kirche zum Beispiel angefangen. Ja. In der Kirche Schlagzeug gespielt.
Kirche, warum sagst du Kirche, Alter? Das heißt Kirche, oder?
Kirche. Kirche. In einer Kirche.
Wie sagst du? Kirche. Ja, Kirche. Und dann kommt wieder Maschine und beschimpft uns, dass wir nur Fränkisch sprechen, Alter.
Jo, ich war in einer Kirche. In der Kirche habe ich mit dem Schlagzeug angefangen.
Jo, den. Ja, jedenfalls würde ich kaufen. Ich würde bei Amazon alles leer kaufen. Ich werde auch bei Amazon alles leer kaufen.
Mir ist unbedingt wichtig, basteln.
Dass der Versand.
Ich, Ja, ja, ich bastel seit einer Woche durch und es sind richtig schöne Sachen dabei hier. Im Strohstern habe ich gebastelt, also ist jetzt einfach für die Deko erstmal, aber auch für meine Mutter. Da werden dann irgendwie, ich bin gerade an einem Handy dran, ich bastel irgendwie mein erstes Handy, das wird auch richtig gut funktionieren und versuche einfach auch Alltagsgegenstände, also und große Geschenke selbst zu basteln. Also basteln auf jeden Fall.
Und ich, inspiriert von der RAF, habe ich mir zum Beispiel jetzt so eine Rohrbombe gebastelt.
Auch schön. Sie, Hauptsache basteln und nicht komplett kaufen.
Und würde sie gern bei der AfD, bei der nächsten AfD-Parteisitzung irgendwie mitbringen, so als kleines Geschenk wichteln lassen. Jedenfalls würde ich genau kaufen und mir wäre total wichtig, da schaue ich immer ganz besonders drauf, dass der Versand umsonst ist und es möglichst aus China kommt, das gut, Geschenk. Ja. Und aber, dass ich natürlich eine 14-tägige Abgabepflicht habe, ne? Kostenlose. Das ist
Rückgabe,
klar.
Mit dem wollte ich auch gerade sagen. Kostenlos, dass man es kostenlos nach Hongkong zurückschicken kann. Unbedingt.
Ja. Das ist mir sehr wichtig. Und es wird vor allem jedes Teil einzeln nach Hause, also wieder zurückgeschickt.
Super.
Jeder Socken, jedes Haarspängele wird einfach einzeln nach China zurückgeschickt. Super. Ja. Amen.
Eine Frage noch an dich jetzt, aber fällt mir gerade so ein, wirst du dir an Weihnachten selbst was schenken?
Ich schenke mir immer selbst was.
Was wird es dieses Jahr sein?
Was ich mir letztes Jahr geschenkt habe, war tatsächlich diese Bose-Kopfhörer. Entschuldigung. Von denen habe ich schon mehrmals hier erzählt. Die sind großartig.
Teufel, du hast Teufel gerade mit Bose verwechselt. Die Teufel.
Die sind wirklich richtig, richtig großartig. Die benutze ich. Aber weißt du, was schlimm ist? Ich bin ja mit denen auch nach Wacken gelaufen und habe sie sehr oft benutzt. Und die stinken, dieses Gummi hat sich so mit Schweiß voll getränkt. Die stinken so dermaßen nach.
Es gibt bestimmt so ein Ersatzpolster.
Die stinken so dermaßen nach Schweiß. Im Zug von Hamburg zurück saß ein älterer Herr neben mir. Der war schon so ein bisschen angewidert, weil er die ganze Zeit diese Morde der RAF auf meinem Bildschirm angucken musste. Und dann haben meine Kopfhörer auch noch so nach Schweiß gestunken. Es war richtig peinlich.
Krass. Aber wie gesagt, das ist bestimmt so Ersatzpolster. Amen.
Freak-Frage: Wenn du das Christkind wärest, was würdest du dir zu Weihnachten schenken?
Das ist ja geil.
Ach komm, das ist ja praktisch. Nicht.
Das ist ja praktisch. Ja, ja, das siehst du, da hat der Westi schon was voraus. Also, was würdest du dir dieses Jahr schenken zu Weihnachten? Was wirst du dir dieses Jahr zu Weihnachten schenken?
Ne, ich bin so bescheiden, ich würde mir auch selbst was basteln. Aber wenn ich dann das Christkind myself. Nee,
überraschend.
Ich würde mir irgendwie so ein fettes, großes, mega geiles Schlagzeug schenken. Mit so vier Bassdrums und 8 Toms und 100 Becken und. Und dazu einen fetten, also jetzt pass auf, jetzt geht Feuer. Und dazu irgendwie so einen fetten, schalldichten Raum direkt in meiner Wohnung, also so rausgebaut, dass aber irgendwie sozusagen kein Quadratmeter verloren geht. Wie so ein riesen Balkon, der irgendwie im Prinzip die Sicht der Nachbarn dann komplett einengt. Und da ist dann ein schalldichter Proberaum, in dem ich 24 Stunden am Tag spielen kann. Das würde ich mir zu Weihnachten schenken.
Und dazu 3 Lern-DVDs von Minos Meier.
Die zum Beispiel dazu und dann nochmal 2 hochbegabte Schlagzeugerinnen, die immer, wenn ich Bock habe, mir Unterricht erteilen.
Oh, jetzt steige ich auch wieder auf die Story ein. Jetzt steige ich auf die Story ein.
Dann bin ich irgendwie so 2 Wochen lang einfach nur so, ich tauche ab in die Schlagzeugwelt mit meinen Schlagzeuglehrerinnen. Toll.
Ich würde mir, glaube ich, würde ich mir, glaube ich, ein Christkind schenken, damit ich immer ein Christkind habe, das mir was schenkt, wenn ich will. Weißt du?
Ja, ja, also immer weiter halt.
Immer weiter, einfach nie aufhören, nie satt werden, weißt du, immer hungrig
nie
bleiben.
Nie satt werden, das ist immer hungrig bleiben.
Ich würde mir tatsächlich Zeit schenken. Ich würde mir jemanden schenken. Ich glaube, ich würde mir eine Bürokraft schenken, die nichts macht, wie meine Sachen abzuarbeiten. So diese ganze Kacke macht, diese Steuernummern, diese Steuerscheiße. Meinen Tag so, ja, halt doch mal die Schnauze, Alter.
Ich würde es nur bestätigen, davon hat man es ja auch kürzlich und genau, das ist eine sehr gute Idee.
Ja, und jemand, der da wirklich so deinen Alltag übernimmt, dass du die Zeit hast, dich aufs Wesentliche, und das ist nun mal das Künstlerische.
Das ist nun mal das Fernsehschauen bei dir.
Genau, das ist nun mal das Fernsehgucken und Pommes machen, früh um 2 Uhr. Nein, dass man wirklich einfach Zeit hat, um künstlerisch tätig zu sein, um Texte zu schreiben, um Songs zu schreiben, um Gedichte zu schreiben, um Instagram-Stories zu machen, so diesen ganzen Kack halt.
Die nach 24 Stunden wieder gelöscht werden, ja, super. Ja.
Die wieder gelöscht werden, ja. Das ist schön. Apropos, ich wollte es übrigens noch sagen, ich bin auch jetzt gut drauf, das fällt mir jetzt aber gerade erst auf, ich habe meine Grippe überstanden. Ich hatte so eine Scheißgrippe, jetzt eine Woche lang. Ich war letzte Woche am Montag auf Kaiser in Augsburg und habe mir da beim Rauchen, ich rauche ja nicht, und dafür, dass ich nicht rauche, rauche ich doch ganz schön viel, war ich bei Kaiser und habe mit den Jungs draußen immer einer gequalmt so, und es war so scheiße kalt und da habe ich mir irgendwie eine Grippe geholt. Und muss sagen, dass die Grippe seit gestern, ich habe sie weggesoffen. Das war so ein typischer Fall von Grippe wegsaufen. Kennt ihr das da draußen? Wenn ihr das kennt, dann schreibt mir das bitte mal gerne in die Kommentare oder per E-Mail. Oder kriegen wir eigentlich noch E-Mails? Geht unsere E-Mail-Adresse eigentlich noch? Beichtstuhl@hämatom.de?
Die geht selbstverständlich, beziehungsweise die ist teilweise überlastet, ja. Also wir werden so zugeschissen mit E-Mails, wir kommen nicht mehr da irgendwie hinterher, die zu beantworten, beziehungsweise der Provider kommt gar nicht mehr hinterher, das alles irgendwie uns zuzuschicken. Geht auf jeden Fall
dann
noch.
Wenn ihr da keine Antworten...
permanent voll.
Wenn ihr keine Antworten bekommt, dann gebt uns einfach ein bisschen Zeit, denn das wird nämlich diese Mitarbeiterin erledigen für uns, die ich mir zum Christkind zu Weihnachten wünschen werde und schenken werde. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, und auf jeden Fall ist diese Grippe seit gestern Abend tatsächlich weggesoffen und ich bin wieder fit. Das heißt, ich kann heute endlich wieder laufen gehen. Ach Gott, weißt du, wie sehr ich mich aufs Laufen freue? Eine Woche lang werde ich nicht mehr joggen.
Ja, ich auch. Ich werde heute auch noch laufen gehen. Vielleicht können wir zeitgleich laufen gehen und dann spüren wir
irgendwas.
Vielleicht
können wir zusammen laufen gehen.
Ja, vielleicht auch nicht. Was ich sagen wollte, also ich dachte jetzt, du sagst jetzt saufen. Ich kann endlich heute wieder saufen, dachte ich, dass du das jetzt sagst. Ja. Übrigens, apropos Instagram-Story, wollte ich noch sagen. Hast du die Instagram-Story gesehen, hier von unserem Donnereinschlag beim Gelsenkirchener Maskenball?
Ja, habe ich gesehen.
Gigantisch, oder? Ich werde an dieser Stelle jetzt im Podcast das hier nochmal einbauen, das Audiosignal, okay? So dieser, also der sagt hier, schau, sie spielen, Krieg. Gigantisch.
Ja, und dann Moment, hast du aber, ich habe die Frage nicht verstanden. Ja? Ich habe die Frage nicht verstanden.
Welche Frage?
Sollen wir das einbauen? Da stellt sich die Frage doch gar nicht.
Ich werde es einbauen. An dieser Stelle habe ich gerade gesagt.
Nee, aber ich meine, du hattest ja bei in der Instagram-Story gefragt, sollen wir diesen Blitz oder diesen Donner-Einschlag einbauen?
Ja, das war einfach so.
War natürlich rein rhetorisch.
Ja, logisch. Ich glaube, wir hatten auch zu 99,9% Zusagen.
Wahnsinn, ne? Heidi ist auch schon ganz aufgeregt. Sie wird mit uns verewigt werden.
Und ein Kollege hat ja während dieses Maskenball-Events genau an dieser Stelle unserem Pyrotechniker Daumen hoch gezeigt, weil er denn diese Stelle so geil fand. Schau, sie spielen Krieg. Hat er echt gedacht.
Alter, und hey, guter Job, Alter. Guter Job. Richtig geiles Job. Pyro.
Und der Pyrotechniker hat nur die Fragen der Arme gehoben. Ich habe nichts gemacht.
Ja, ist gut. Ja, ist gut. Wir haben leider keinen Fotografen an dieser Stelle gehabt, der irgendwie ein Foto geschossen hat, ne?
Das wär's gewesen. Das sind alles so Memmen, diese Fotografen, glaube ich.
Ja. Aber das war tatsächlich, ich habe das einfach unterschätzt, diese Situation. Und lustigerweise haben wir uns mit Dirk, unserem Booker, getroffen, letzte Woche in Hamburg. Und er hat mich noch daran erinnert, was ich gesagt habe. In dem Moment, und er war Veranstalter im Endeffekt, Verantwortlicher, und dem ist er wirklich, den hat ja die Scheiße hinten rausgeschaut, vor lauter Schiss, ne? Der weiß, was da alles passieren kann. Der hat ja wirklich richtig Angst gehabt. Und ich stand da aber relativ entspannt, muss ich sagen, weil ich einfach gut drauf war und so ein bisschen begeistert von dieser Atmosphäre und von diesem Venue und von diesen Menschenmassen, die da waren. Und sag so zu ihm, Dirk, alles klar? Und er, nee, ich bin fertig. Ich hab gesagt, Alter, beruhige dich, wir schreiben hier gerade Geschichte. daran hat er mich wieder erinnert. Und das war tatsächlich, ich hatte echt den Eindruck, mit diesem Blitz und mit diesem Donner, dann wird die Geschichte komplett, weißt du, dann wird die Story einfach rund. Ja. Deswegen muss natürlich dieser Donner auf dieser CD verewigt.
Und
ich finde auch, dass bitte. wir in Zukunft ein Intro brauchen, ein Maskenball-Intro, das immer vielleicht sogar vor jeder Band läuft oder jede Band wird mit diesem Donnerschlag angekündigt. Das wäre was. So, weißt du, in Wacken gibt es so dieses Kling, 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 Kling. Wenn eine Band kommt, ne? Weißt du natürlich
keine
mal
Ahnung,
wieder nicht.
Von was du spielst. Nee, ja, keine Ahnung.
Auf den großen Bühnen, wenn kurz bevor das Intro kommt, gibt's so, als würdest du so einen einarmigen Banditen spielen und hättest alle drei richtigen, ja? Und dann hast du Hämatom, Hämatom, Hämatom. Ja, und dann kommt Kling, 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 dieses Symbol, als hättest du gewonnen. Und das machen wir bei uns und donnern praktisch jede Band mit einem Donnerschlag ein.
Sehr gut. Sehr gut, machen wir. Und den Donnerschlag haben wir schon aufgenommen. Den haben wir, glaube ich, auf 24.000 Spuren aufgenommen.
Ja.
Das war der fetteste Donnerschlag, den man so einbauen kann. Finde ich eine super Idee. Und ich wollte noch sagen, habe ich das gerade schon gesagt, du musst als Künstler natürlich auch so reagieren, wie du reagiert hast. Du kannst nicht sagen, oh, schwierig, oh, Angst. Du musst genauso reagieren. Das hast du sehr gut gemacht. Amen.
Amen.
Freak-Frage, glaubt ihr an Gott?
Das ist wir sind sehr in diesem Weihnachtsthema drin. Merkst du das? Ja. Merkst du selber, dass es auf Weihnachten zugeht?
Total, total. Wie gesagt, ich bastel hier von früh bis spät Stroh. Stroh.
Stroh.
Mit Stroh.
Warum liegt hier eigentlich Stroh?
Mit Stroh. Also Stroh ist eh so ein, das weißt du, Stroh ist so der Mittelpunkt der Welt.
Nein, Stroh ist scheiße, Alter.
Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an Stroh.
Ja, ich war am Samstag auf eine Hausabrissparty, tatsächlich die erste Hausabrissparty, und die Regeln waren klar, man darf alles zerstören, bis auf eine Wand, es war eine tragende Wand drin, da hat es von Anfang an, Entschuldigung, geheißen, nee, also die muss ganz bleiben, sonst stürzt das ganze Haus ein, ansonsten dürft ihr hier alles zerstören, was ihr seht. Es gab wirklich so einen Raum voller Geräte, voller Abrissgeräte. Es waren Äxte drin, es war Baseballschläge, es waren richtig riesige Hammer, es waren Fäustel, es waren Pickel, es waren wie heißen denn die? So Nagel rausziehen, ach weiß ich, es gab einfach alles. So, und du durftest einfach jede Wand und jede Decke und alles und den Boden alles zerlegen. So, und das haben wir am Samstag. Das war so mein Tagesprogramm am Samstag. Und das war ein ganz schön altes Haus. Und dann, das habe ich noch nie gesehen selber. Heutzutage gibt es ja Dämmung, das ist ja meistens entweder Stahlwolle, ja, meistens wird bei uns mit Stahlwolle gedämmt.
Ich habe keine Ahnung, ich lasse das immer alles machen.
Ja, früher wurde aber, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das war irgendwie so eine Art Schutt. Ganz schwarzes Zeug, richtig schwarz, viel Staub, viel Stroh, einfach so zusammengemischt. Ich glaube, das war einfach Dreck, trockener, zusammengemischter Dreck. Und damit wurde gedämmt. Und es wurde praktisch tatsächlich, wenn du eine Decke hattest, einen Balken hat vielleicht eine Höhe von 25, 30 Zentimeter. Und unten hast du die Rigipsplatte. Und oben hast du auch die Rigipsplatte, und darauf wurde einfach zwischen den einzelnen Balken dieser Schutt einfach reingeschüttet und vollgemacht. Und das ist so widerlich, wenn du, ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast.
Nee, das wollte ich sagen. Man konnte es wirklich super mitverfolgen in der Story. Und ich habe es mehrmals angeschaut und war beeindruckt. Es ist ja wirklich eine riesengroße Baustelle, die man eigentlich komplett abreißen kann, würde ich sagen. Mit einem großen Bagger. Das wäre meine erste Wahl gewesen.
Ja.
An Abrissinstrument. Einfach ein großer Radlader reinfahren und das ganze Ding wegschieben.
Ja, gibt aber zwei Sachen, die dagegen sprechen. Punkt 1 ist, dass die eine Mauer unter Denkmalschutz steht. Und sobald eine Mauer unter Denkmalschutz steht, hast du Pech gehabt, musst du stehen lassen. Punkt 2 ist, es hätte natürlich nicht ein Viertel so viel Spaß gemacht, mit einem Bagger dahin zu fahren. Sondern die Sachen selber rauszuballen. Außer du darfst den Bagger selber fahren, natürlich, dann klar.
Natürlich. Habe ich schon mal erzählt, dass ich schon mal Bagger gefahren bin? Habe ich das schon mal erzählt?
Nee.
Wurde mir zu meinem 20. Geburtstag geschenkt. Ich habe mich echt sauschlecht, saublöd angestellt. Hochkomplex und Ding.
Überrascht mich null.
Hatte echt Spaß. Habe so ein Loch, glaube ich, geschafft in einer Stunde von, würde ich sagen, 1 Meter Tiefe. Also ich habe es geschafft, einmal die Schaufel in die Erde reinzustecken und wieder raus.
Aber ist krass, ne? Warum ist das so? Warum macht Männern Backen total Spaß? Es ist ja einfach nur Erde raus. Aber es gibt ja so viele Menschen, so viele Männer, die Baggern lieben. Die lieben es, in einem Bagger zu sitzen und Sachen zu buddeln. Ich habe zwei Kumpels, die fangen jetzt an, beziehungsweise haben sich teilweise schon selbstständig gemacht als Baggerfahrer. Die baggern halt einfach. Die haben sich einen kleinen Bagger gekauft, haben ihre Arbeit verlassen und baggern jetzt.
Wäre das auch so ein Plan B für mich, für mein Leben, für meine Karriere?
Null, Alter. Null.
Warum?
Wenn irgendwer mit Bauen und
Ich kann, glaube ich, ganz so gut mit so Bauarbeiten.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass du. Ich glaube, du bist auch ein richtig schlechter Handwerker, Alter.
Danke.
Ich, wenn allein deine Netzteile sehe, ja. Und man muss ja sagen, du hast ja benutzt so einen Trigger. Trigger ist ein Signal, das die Bassdrum versteckt. Kann man das so sagen oder umwandeln oder immer ein gleiches Signal?
Ich bin mal gespannt. Erzähl weiter.
Scheiß drauf. Jedenfalls hast du da irgendwie, das muss an den Strom angeschlossen werden, dieses Teil, dieses kleine Kästchen. Und dazu benutzt Süd ein Netzteil, das irgendwie, keine Ahnung, 1834 gebaut wurde. Es ist mit diversen Gaffer-Schichten zusammengeklebt und es brummt ständig, aber es wird nicht getauscht. Das ist so typisch Süd, es wird nicht getauscht, es wird immer dieses Risikospiel wird damit betrieben.
Ja, ja. Das brauche ich. Das ist auch mein individueller charakteristischer Bassdrum-Sound, dass du dieses Grundbrummen hast.
Dieses Knistern,
das hat Hämatom groß gemacht.
Ja.
Es sind nicht die Texte, es ist nicht die Musik. Es ist so, du gehst aufs Konzert und das ist immer so, wenn man genau drauf achtet. Also komm mal wieder vorbei zum Konzert. Ja, mega geil. Das ist so ein Brummen, das erinnert, und dann kommen wir auch zur Frage zurück, erinnert so ein bisschen an Satan und Gott.
Meine Mutter wusste nicht, was Knecht Ruprecht ist. Ich war auf diese Nikolausfeier und es kommt plötzlich aus dem Wald der Nikolaus mit Knecht Ruprecht ums Eck. Und meine Mutter sagt, schau mal, Nikolaus hat den Teufel mitgebracht. Und ich nehme mal, das ist Knecht Ruprecht. Knecht war's. Es gibt tatsächlich Knecht Ruprecht in Polen auch nicht. Deswegen, wahrscheinlich deswegen. In Amerika gibt es, glaube ich, den Grinch, ne? Bei uns gibt es Knecht Ruprecht.
Aber was gibt's in Polen? Gibt es da so eine Begleitperson?
Es gibt nichts. Es gibt tatsächlich, ich bin ein bisschen enttäuscht von Polen. Ich glaube, in Polen gibt es einen Moslem. Das ist so. Das zeigt so das Böse. Das verkörpert das Böse. Das plakativ Böse ist der Moslem in Polen.
Sehr schön. Übrigens auch noch eine geile Story, Mensch, hier sprudelt's. Es war leider schon vor einem Jahr. Wir haben hier so eine ganz fertige Kneipe, wo dann immer die 60er vorm Spiel irgendwie vorglühen. Also eine ganz kleine Eckkneipe, genau, wo ab 9 Uhr eigentlich nur Alkoholiker abhängen. Und da kam letztes Jahr, würde ich sagen, so um 16 Uhr, 17 Uhr, der Nikolaus raus. Total besoffen. und hat die Leute beschimpft. Mega geil. Konnte nicht mehr richtig laufen. Ja, voll geil. Aber hat immer noch komplett Mütze, Bart, alles an. Großartig. Da haben auch alle Leute, das hat ihm keiner übel genommen. Er hat nur noch rumgeflucht und alle haben irgendwie mitgelacht.
Ja.
Er hat sich einfach, wahrscheinlich hat er den ganzen Tag in Kindergärten und Schulen verbracht und musste sich immer zusammenreißen und hat nur gegeben und jetzt hat er sich.
Jetzt wollte er einfach mal weggesprengt,
genau. Und jetzt hat er mal ausgeteilt.
Nein, vielleicht musste er nach Hause und hat aber die ganzen Geschenke schon verballert und so. Aber das ist weil echt ein harter Job, ne? Den ganzen quälenden Kindern und du siehst diesen Konsum, ich glaube, dass dir das irgendwann auf den Sack geht. So diese nimmer satten Kinder, die unzufrieden auch noch auf seinem Schoß sitzen und das Geschenk irgendwie nicht richtig würdigen ich stelle mir das total frustrierend vor. Wirklich.
Das ist,
und dann denkst du, Scheiße, ich habe studiert und was muss ich jetzt machen hier?
Sie sind alles Theaterwissenschaftler, genau, die keinen Job als Taxifahrer bekommen haben.
Ja,
die müssen
oder Soziologen oder so ein Scheiß, ja. Sag mal, apropos 60 München, ja, irgendwann werden wir die Frage schon noch beantworten, aber apropos 60 München, ich habe diese Woche gehört, dass es in München eine Mannschaft gibt, die heißt irgendwie Türkei oder Türkü München. Hast du schon mal was gehört davon?
Leider nicht, obwohl ich mich wahnsinnig gut auskenne in Fußball.
Ja, deine scheiß Bayern haben ja schon wieder verloren, ne? Gegen Gladbach.
Ja, das.
Ja. Leider?
Was wolltest du sagen?
Jedenfalls.
Nee, kenne ich nicht, kann ich aber mal recherchieren für dich.
Ja, und mich würde aber interessieren, wie du dazu stehst, so, weil anscheinend ist es ein Verein, in dem sehr viele türkischstämmige Fußballspieler spielen und ein paar abgehalfterte Altprofis haben irgendeinen ganz, ganz reichen Sponsor.
Okay.
Und werden gesponsert und das erklärte Ziel ist tatsächlich, in die erste Liga aufzusteigen. Die haben jetzt, glaube ich, 3 Jahre hintereinander sind sie schon aufgestiegen.
Okay.
Und sind, genau, das heißt Türgücü München, die sind tatsächlich sogar Tabellenführer in der 4. Liga. In der 4. Liga Tabellenführer Türgücü München und werden jetzt in die 3. Liga aufsteigen und wollen durchmarschieren in die 1. Liga. Und weißt du, was dann los sein wird? Das prophezei ich dir jetzt schon. Wenn dieser Verein in der 1. Liga spielt, gibt's in Dresden, Leipzig, Aue, weiß ich, Mord und Totschlag.
Okay. Ich weiß leider nichts über den Verein. Ich müsste mich erst damit beschäftigen, bevor ich irgendwas dazu sage.
Ja, man muss ein bisschen weiter beobachten und so. Ich weiß auch selber jetzt auch gar nicht, ob ich das gut finde. Warum wieder türkischstämmige Fußball? Es ist doch alles eins, oder? Warum muss man denn schon wieder irgendwie so eine türkische Gemeinschaft bilden? Das ist doch kacke. Finde ich nicht gut. Finde ich genauso uncool, wenn es irgendwie eine polnische Polonia Nürnberg geben würde, so. Alter, was soll der Käse? Was soll der Scheiß? Verstehe ich nicht. Jedenfalls wird es dann richtig zur Sache gehen in 3-4 Jahren, wenn die es wirklich schaffen sollten. In die zweite Liga wird sogar reichen, wenn die nach Aue fahren und so. Da wird es abgehen. Ja, glaubst du an Gott?
Ich würde sagen, ich bin ein Agnostiker. Ich kann es nicht, es tut mir leid, oder was heißt tut mir leid, also ich kann es nicht ganz ausblenden. Ich glaube, es gibt schon irgendwo irgendwas. Das ist so.
Aber ein Agnostiker glaubt doch an gar nichts. Also der kann weder das eine noch das andere. Der ist praktisch so meinungslos.
Genau, aber ich glaube, oder so wie ich das verstehe, er glaubt an irgendwas Transzendentales. Also er glaubt daran, dass es Sachen gibt, die dann letztendlich mit Naturwissenschaft. Moment, ich kann ja, wenn du erzählst, was du, wie dein Verhältnis zu Gott ist, erklärst, kann ich hier mal kurz nachlesen, aber so verstehe ich den Agnostiker. Aber erzähl du und dann kann ich hier mal nachlesen.
Ich habe es tatsächlich anders verstanden. Ich habe verstanden, dass ein Agnostiker weder das eine noch das andere ausschließen kann. Das heißt also, er weiß es einfach nicht. Und deswegen kann er nicht behaupten, kann er nicht einfach klar sagen, nee, ich glaube nicht an Gott, weil er weder das eine noch das andere ausschließen kann oder beweisen kann. So, das ist eigentlich eine sehr, sehr wissenschaftliche Herangehensweise an das Thema Gott.
Wenn du weder das eine noch das andere, also die wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Herangehensweise wäre ja, dass du sozusagen Gott ausschließen kannst. Und das macht der Agnostiker aber nicht. Das sagt, es steht da irgendwas drüber. Und bei mir ist es auch so. Also vielleicht fehlt mir dann auch der Mut, so mich ganz auf die Naturwissenschaft zu verlassen. Und lustigerweise habe ich gestern, wo war denn das? Hatte ich eine Bibel in der Hand und hatte dann das erste Buch Mose oder so. Irgendwie so ein paar Verse gelesen. Und das ist schon irgendwie, ganz ehrlich, echt Quatsch. Also das ist
Bullshit, einfach kompletter Bullshit.
Der Abraham, der 175 Jahre alt wird und sein Sohn heiratet dann 2 Frauen, ja, das ist auch inhaltlich echt nicht cool und zeitgemäß. Ja.
Inzucht und wirklich Dummheit und Gewalt und Morden und
Und ganz aber klar ist natürlich das Neue Testament was anderes, aber also hier evangelische und katholische Religion, die nehmen die ganze Bibel immer noch so sozusagen als ihr Heftchen her, heiliges Buch, heilige Schrift, und das ist dann schwer nachzuvollziehen.
Total.
Genau, aber was ich jetzt hier so auf die Schnelle gelesen habe, ich Agnostiker, ich finde, das ist schon der passende Begriff, der bei mir ganz gut zutrifft. Wie ist es bei dir? Ja.
Ich habe mich Gott sei Dank ja vor 3 Jahren von der Kirche getrennt. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und es war nicht leicht als Pole, also nicht deswegen leicht, weil ich irgendwie an der Kirche hängen würde, sondern weil die Kirche an sich, der katholische Glauben, so dermaßen meine Erziehung geprägt hat und mein Leben eigentlich so bis 25, 30. Nicht, weil ich in die Kirche gegangen wäre, aber weil halt in Polen alles mit Kirche zusammenhängt. Es gibt in Polen kein Leben ohne Kirche. So. Das ist richtig, richtig, richtig streng katholisch. Es wandelt sich jetzt gerade so, aber es wandelt sich sehr, sehr vorsichtig und sehr langsam. Und die Kirche hat einen unglaublichen Einfluss so auf die Gesellschaft, auf den Alltag, auf die Politik, eigentlich auf alles. Und deshalb ist es schon ein harter Schritt, glaube ich, für einen Polen aus der Kirche auszutreten. Und in dem Fall, ich habe es gemacht und ich finde es großartig. Ich weiß nicht, ich im Nachhinein scheint mir alles so lächerlich, warum ich das so lange in diesem Verein drin war. Denn für mich hat die Kirche, und zwar egal welche.
Wir sind jetzt Kirche, ne? Wir sind jetzt beim Glauben und bei Gott.
Nichts mit dem Glauben zu tun. Und nichts mit Gott zu tun. Und ja, aber ich glaube tatsächlich daran, dass es irgendwas gibt, dass es irgendetwas gibt, was mehr Sinn macht als das, was wir kennen.
Okay, aber dann haben wir, glaube ich, so eine ähnliche Wellenlänge.
Nee, ich bin davon fest überzeugt, dass es was gibt. Du weißt es ja nicht so richtig. Ich glaube schon, dass es irgendetwas.
Ja, du hast recht.
Irgendetwas passiert mit uns, wenn wir nicht mehr da sind. Dass es da eine Erklärung gibt. Vielleicht hoffe ich das einfach nur. Naja. Dass damit jetzt irgendwie zu Ende ist, weiß ich nicht. Würde mich auch nicht überraschen, aber fällt mir irgendwie schwer zu glauben.
Fällt mir eigentlich auch schwer zu glauben, aber das hast du jetzt schön gesagt, das kann ich jetzt eigentlich nur wiederholen. Es kann aber auch echt sein, dass es einfach dann Sense ist. Dass irgendwie, da kommen halt irgendwie viele Mikroorganismen und eine DNA zusammen, dann wird man Mensch und dann lebt man und dann stirbt man und ist halt dann doch einfach alles wieder weg.
Ja.
Also vielleicht ist es auch wirklich rein wissenschaftlich erklärbar.
Amen.
Amen.
Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine. Straßen.
Nachdem ich vom Klo gefallen bin, hab ich das gezeichnet.
Großer Gott!
Zurück in die Zukunft. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr einen DeLorean hättet? Was würdest du machen, Süd?
Was ich machen würde? Losgetreten durch Zurück in die Zukunft 1, den ich mir am Freitag angeschaut habe, würde ich gern mich persönlich nochmal als Kind erleben. Als ich 8 oder 10 Jahre alt war, war ich wirklich so einfach.
Deine Süd-Arschloch-Kind.
So war ich so einfach, so unkompliziert, so freundlich, so aufgeschlossen, wie auch immer, oder all diese Dinge, wie ich mich selbst empfunden habe, oder war ich dann doch, wie vielleicht meine Mutter es manchmal berichtet, verschlossen, unflexibel, nur irgendwie Wurstbrote essen. Ja, ja, total.
Das wurde ja ganz. Warst du echt verschlossen? Also das heißt?
Ja, ja. Naja, als 10-Jähriger, glaube ich, da war ich echt noch cool drauf und so. Und warte mal, 10? Wann kommt man in die 5. Klasse?
7, ja, 8, ich glaube so 11, ja.
11? Okay, ja, 11. Ja. Da war ich dann wirklich, da war ich der attraktivste der Klasse, ja. Und es war echt so eine Topmodel-Klasse. 12 eigentlich auch noch. Alle Frauen wollten mich haben und dann ohne Scheiß, dann ging es voll bergab. Voll bergab, da lief dann irgendwie auf einmal alles schief. Da hat es nicht mehr gegroovt im Leben. Hat ein paar Jahre gedauert, okay. Da habe ich nur noch auf den Boden geschaut. Ich hatte schon eine veränderte Körperhaltung, weil ich irgendwie nur so bucklig auf den Boden geschaut habe und schüchtern war und da ging gar nichts mehr. Aber mit 10, da war es eigentlich, glaube ich, eigentlich.
Warst du eine geile Sau?
Ich war eine richtig geile Sau. Ich bin eine richtig geile Sau. Deswegen ja die Masken, ja, ne?
Genau, ich versuche mir ja auch immer die Story zu erzählen, dass ich, als ich in der 3. Klasse, ich war bis zur 3. Klasse noch in Polen in der Schule, und als ich in der 3. Klasse in der Schule war, wir haben eine relativ große Klasse, ich glaube, wir hatten so 20, 21 Mädels und 18 Jungs, waren über 40 Kinder in dieser Klasse.
Alter Falter,
krass. Und ich versuche mir, für heutige Verhältnisse tatsächlich unvorstellbar, damals irgendwie ganz normal, zumindest in Polen, und jedenfalls versuche ich mir seitdem immer so einzureden, ich glaube, das hat mir irgendein Mädel erzählt, oder vielleicht wollt ihr das so verstanden haben, dass bis auf Ausnahme von einem Mädel alle in mich verliebt waren.
Das war bei mir auch so, also viele Mädels natürlich wussten, sie können mich nicht haben und waren dann einfach traurig, haben dann natürlich sau viele einfach so Herzchen in ihr Heft gemalt und so, ein paar mutigere, eine die kam irgendwie die war ein Jahr älter, die hat sich natürlich gleich auf mich gestürzt, hat mich komplett überfordert. Natürlich. Michaela, wie hieß denn die, Michaela, Göhler, wäre saulustig, die jetzt zu treffen, ne? Egal. Nee, genau, ja,
Story.
Ja, genau, ich würde sau gern einfach mich als Kind erleben. Mich als Kind eben genau von 8 bis 10 Jahren, so in diesem Alter. Wo würdest du hinreisen?
In diesem Zeitalter, du hast ja auch einen kleinen Knoten in deiner Zunge, hey, Wahnsinn. Ich würde in diesem Zeit auch hinreisen. Nein, ich bleibe bei der heute, meine ganze letzte Woche war so geprägt von der RAF, deswegen würde ich auch wieder da hinreisen. Ich würde so in die Ende des 60er, Anfang der 70er Jahre nach West-Berlin reisen wollen. Und hier im Kommune 1 und diese Proteste, die es damals gab, den Rudi Dutschke mal, also das war praktisch der Wortführer der außerparlamentarischen Opposition, mal treffen wollen und auch diese Zeit einfach miterleben, diese Dynamik, diese Menschen, die einfach tatsächlich, finde ich, für das Richtige gekämpft haben, für das Gute gekämpft haben. Da gab es auch diesen Besuch vom Schah von Persien. Das weiß kaum jemand, dass mit so einer Kleinigkeit, mit so was Unwichtigem eigentlich zu der RAF ins Rollen kam. Das war der Schah von Persien, der in Persien, der war mit einem Deutschen verheiratet oder mit einer deutschen Stämmigen verheiratet und hat aber in Persien, also praktisch im damaligen Persien, jetzigen Iran, ist es schon aufgetreten wie ein Diktator und hat Menschen umbringen lassen, hat sie inhaftiert, hat gegen Studenten mit brutaler Härte ist er vorgegangen, hat sie eingesperrt und verprügeln lassen und so weiter. Und der war zu Besuch in West-Berlin und die deutschen Studenten haben dagegen protestiert. Ja?
Ja.
Und da hatte er, der Schah von Persien, auf deutschem Boden, hatte seine eigene Schlägertruppe dabei. Das waren so 20, 30 Bulldozer, ja, um im Thema zu bleiben, mit Prügeln, mit Baseballschlägern bewaffnet, hatte er dabei. die dann dabei, also während die, die deutschen Studenten gegen ihn protestiert haben, sind die auf die deutschen Studenten los und haben dann eingeprügelt. Und die deutsche Polizei hat einfach zugeschaut, weil sie nicht wusste, weil sie komplett überfordert mit der Situation war und hat einfach zugeschaut, wie diese persischen Brutalos die deutschen Studenten verprügeln. Und
krass,
dann kam es zu genau, und dann kam es zu weiteren Aktionen währenddessen und dann wurde auch zumindest bis dahin jetzt ungeklärt, so halbwegs, wie das genau ablief, aber der Student Benno ohne Sorg vom Herrn Kuras, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Geschichte, von einem Polizisten namens Kuras
erschossen.
Und im Nachhinein stellte sich aber raus, es war aber nach der Wende, dass der Kuras auf der Liste des DDR-Regimes stand. Ja? Also er war anscheinend Spitzel der DDR und wurde von der Stasi geschickt nach Westdeutschland, um bei diesen Protesten einfach jemanden zu erschießen und dann praktisch Öl ins Feuer zu gießen, damit diese Proteste weitergehen und so. Eigentlich eine unglaubliche Story, die zeigt, wie sehr die RAF auch fast schon so Puppen waren in so einem ganz großen weltweiten Machtgehabe zwischen Ost und West, was über allem damals stand, so dieser Konflikt zwischen Ost und West. Genau, also ich finde es eine unglaublich spannende Zeit und wäre sehr gerne da in dieser Zeit mal in West-Berlin gewesen.
Sehr schön, es ist, glaube ich, wirklich sau spannend, vor allem in diesen Kommunen abzuhängen, und da wurde bestimmt wahnsinnig viel diskutiert und debattiert. Wahnsinnig viel gekifft, ob das dann irgendwie auch aus der heutigen Sicht erscheint, ist wahrscheinlich dann auch teilweise voll naiv und...
Ja, und lächerlich, ja.
Und lächerlich.
Das glaube ich auch.
Super, sehr schön.
Ich glaube, es wurde auch viel gefickt, viel gebumst. Alle hatten, also da gab es noch niemanden, der sich irgendwie rasiert hat. Also es gab viel Schamhaare zu betrachten, viel Drogen zu nehmen, viel gute Musik zu hören tatsächlich.
Auch das.
Und ja, ich glaube, es war eine spannende Zeit. Apropos Musik, lass uns doch gleich was auf die Playlist schmeißen, oder?
Du meinst vor dem Trailer, darf man das? Gerne.
Ich sage ja, man darf's.
Gerne.
Also ich fange gleich an, weil auch in diesem RAF-Doku sehr viele gute Songs aus der alten Zeit gelaufen sind, würde ich heute auch von einem deiner Lieblingsalben überhaupt, The Dark Side of the Moon, würde ich Money von Pink Floyd draufschmeißen wollen.
Sehr schön. Aber sag mal, das war aber später, oder? Wann kam das raus? Weißt du das? Zufällig gerade
aus. Das war, glaube ich, 74, 76.
Ach, krass.
Aber es ist halt später. Die RAF ging ja über 30 Jahre. Also kannst du im Endeffekt ein bisschen Nirvana. Ich glaube, den letzten Mord hat die RAF 1993 verübt. Ich glaube, da können selbst Smells Like Teen Spirit noch drauf schmeißen. Ja,
guter Punkt. Nee, aber ich dachte, das ist Dark Side of the Moon, dass das wirklich viel später rauskam. Alles klar. Nee, super.
Genau, der großartige Song habe ich am Samstag jetzt mir mal wieder komplett reingezogen, das Album. Und ich würde gerne Knockhator, zeig mir den Weg nach unten. So der erste Knockhator-Hit. Das erste Album jetzt am Samstag jetzt mal wieder gehört. Wirklich unfassbar gute Songs auch drauf. Und ja, zeig mir den Weg nach unten, ist das.
Lief damals übrigens Lied bei MTV. Da gab es noch bei MTV unsere Free TV und da lief Zeig mir den Weg nach unten. Wahrscheinlich damals echt sauteures Video, aber cooles Video. Geiler Song, sehr schön.
Geiler Song, ja.
Du hast mir am Samstag, glaube ich, war das Kaleidoskop von Apron geschickt. Eine Kooperation mit Clawfinger zusammen, finde ich super. Ich glaube, ist meiner Meinung nach der beste Apron-Song. Und ich dachte, die hören auf. Und jetzt bringen sie hier echt so eine geile gemeinsame Produktion mit Clawfinger. Interessante Connection.
Die hören auch auf. Der Seppi, der Gitarrist, hat uns das erzählt auf Malle, als wir uns getroffen haben, dass sie ja deswegen so angepisst waren, beziehungsweise das so ein wenig uncool fahren, den Zeitpunkt des Ausstiegs ihres Sängers. Weil sie ja gerade eben so die Single mit dem Clawfinger-Sänger gemacht haben.
Da war das schon in der Mache.
Da war der Song schon fertig. Die wollten ihn rausbringen.
Okay.
Genau, und jetzt haben sie sich gedacht, scheiße, aber jetzt bringen wir den Song trotzdem raus. Zu Recht. Also du kannst ja nicht so einen Song dann einfach liegen lassen und sagen, nee, mach ich nicht. Ich meine, es ist immerhin der Clawfinger-Sänger. Es ist halt, die haben uns mit ihrer Musik eine wahnsinnige Zeit beschert. Und ohne Clawfinger kann Rammstein. Darf man auch immer nicht vergessen.
Und der Song ist echt gut gelungen. Also das haben echt zweimal angehört bis jetzt. Was heißt bei meinem Zeitplan?
Ganze zweimal?
Bei meinem Zeitplan mit meinem Stroh in dem Zimmer heißt das wirklich was.
War richtig guter Song. Habe ich mir immerhin schon zweimal angehört, Alter. Du, ich liebe dich. Wirklich süd.
Ja, hinter dieser Aussage stehe ich komplett.
Love
ein Song, der es überhaupt bei mir einmal schafft, zu Ende gehört zu werden, der kann sich schon was auf sein Song einbilden. Der Song kann sich auf seinen Song einbilden. Und wenn ich den noch zweimal anhöre, großartig. Du, dann bin ich noch über das Weihnachtslied von Falk, kennst du das? Gestolpert?
Nee.
Fand ich total schön. Hau ich auch mal. Wir brauchen ein bisschen Weihnachtsstimmung.
Nein, brauchen wir nicht.
Brauche ich schon.
Ich hasse Weihnachtslieder.
Nee, der ist echt gut.
Der Titel meiner Sendung wäre ich hasse Weihnachtslieder.
Ja, ich hasse Weihnachtslieder, weil ich hasse Weihnachten, das ist zu einfach.
Ich hasse Weihnachtslieder. Amen.
Und schon wieder zweifle ich an meinem Leben. Kann doch wirklich gar nicht sein, dass ihr in 71 Folgen nicht einen Dolch besser geworden seid. Aber scheiß drauf, Augen zu und durch ist die Devise. Ich gehe jetzt ein paar Christkinder fangen, damit ich an Weihnachten etwas Leckeres auf dem Tisch habe und hoffe, dass die kommende Woche sehr, sehr langsam vergeht. Macht's gut, ihr Trottel.
Ja, gut. Das ist ja fast schon eine Nordbeleidigung. Was habe ich denn zu ihm? Am Samstag habe ich irgendwas zu ihm gesagt. Nein, ich habe gesagt, Alter, du bist doch behindert. Und wer sagt er darauf? Du bist mehr behindert. Total unkreativ. Einfach mit der Beleidigung, mit der man beleidigt wurde, einfach zurückschießen. Also wirklich das Gegenteil.
Das hat er aber kultiviert, muss man sagen. Er darf es inzwischen. Er hat schon vor 15 Jahren gesagt, was Schwanz, du Schwanz.
Ja, das ist wirklich, also schlagfertig ist das Gegenteil, ne? Das Gegenteil von schlagfertig ist Nord.
Ist ein ganz sensibler junger Mann, der Nord. Und da ist man nicht schlagfertig. Da denkt man eher drüber nach, hey, was wurde mir gerade in den Kopf geworfen? Wie begegne ich dem Ganzen?
Der viel und oft über seine Probleme und seine Gefühle spricht. Leute, macht es gut, joggt ruhig weiter oder macht irgendwas anderes oder holt euch jetzt endlich mal einen runter oder macht es euch selbst. Irgendwas halt, was Spaß macht. Tschüss.
Tschüss. Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.